Ich muss jetzt wenig über den Karl Heinz erzählen, dem ich sehr dankbar bin, diese Vita-Studie mit ihm gemeinsam überhaupt durchführen zu können, sondern entführe sie ein bisschen in die Welt der Wissenschaft und zeige damit, was der Karl Heinz auch vermocht hat und bewirkt hat durch das durch die Planung und das Zustandekommen dieser Studie. Sie sehen hier den Karl Heinz 2009 beim 75. Geburtstag einer der anderen Arbeitsgruppenleiter aus der Boltzmann-Gesellschaft, der Professor Bitschmann. Arbeitsgruppe Osteologie ist auch unter Ihnen. Wie ist es überhaupt zu dieser Studie gekommen? Ich bin am 31.05. angerufen worden, dass der Professor Drage mit mir sprechen will. Ich habe ihn überhaupt nicht gekannt. Ich habe auch mit einigen Leuten dann darüber geredet, weißt du, wer der Drage ist? Und alle haben gesagt, oh je, fang da mit dem ja nichts an. Er schreit herum, er ist streng und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe in den Jahrzehnten der Zusammenarbeit mit ihm nie eine wirkliche Enttäuschung erlebt. Er war genau so, wie er jetzt geschildert wurde, streitbar, aber ehrlich, mit klarer Meinung. Und der Professor Bauer, der Leiter des Labors im Donauspital, den habe ich am Abend schon gesehen, hat mir dann einmal in einer der ersten Sitzungen schon gesagt, das ist beim Karl-Heinz gar kein Problem. Man muss ihn ausspringen lassen, wenn er zu schreien anfängt. Und dann, wenn er nicht mehr springt, muss man mit seinen Argumenten kommen. Und die muss man vorbereitet haben. Und wenn die Argumente gut genug sind, dann ändert er seine Meinung. Und das ist wiederholt passiert, habe ich wiederholt beobachtet. Er hat mich dann, ich hatte damals am 10. Juni 1999 hier um 19 Uhr einen Vortrag in der Gesellschaft der Ärzte, und um 18 Uhr, eine Stunde vorher, hat es ein Treffen hier in der Gesellschaft der Ärzte gegeben, und der Karl-Heinz Dragl hat mir erzählt, dass es eine Spende gibt, ein reicher Amerikaner, dessen Ehefrau am Alzheimer erkrankt war, die Österreicherin war, ist verstorben, und dieser Witwer wollte der Alzheimer-Forschung einen ordentlichen Betrag Geld, das waren damals noch Schillinge, es ist ein bisschen mehr als 25 Millionen Schillinge gewesen, der Alzheimer-Forschung spenden. Der Professor Dragl hat mir auch erzählt, dass ein paar Leute, die von der Spende wissen, schon ein neues Elektronenmikroskop, ein neues Mikrodom und so weiter wollen. Also das, was man vielleicht Freundelwirtschaft nennen kann, ist da passiert. Und der Professor Dragl hat gesagt, schauen Sie, Fischer, wenn so viel Geld da ist, dann können wir in Österreich einmal eine richtige große Studie machen. Und er will eine große Studie, und habe ihm dann ein Exposé für diese Studie innerhalb von 2 Wochen geschrieben. Die Studie war eigentlich in meinem Kopf, weil schon 10 Jahre vorher in Sitzungen im Ministerium und in der Akademie der Wissenschaften der Professor Georg Wick, auch ein Altersforscher und Leiter des Instituts für Altersforschung der Akademie der Wissenschaften, also der, wenn man so will, anderen politischen Seite, schon immer gesagt hat, das, was uns fehlt in Österreich, ist irgendwie ein Mutterschiff, wo viele Patienten komplett durchuntersucht werden, auf epidemiologischer Grundlage. Die Epidemiologie ist nicht sehr gut entwickelt in der österreichischen universitären Landschaft. Und es war mir daher eigentlich schon im Gespräch mit Professor Drage klar, was man machen sollte. Ganz klar ist es mir erst geworden, bei diesem Termin am 11. November 1999, der war um 11.11 Uhr, hat der begonnen, weil wir bei diesem Termin mit dem Ordinarius für Statistik der Universität Wien dann besprochen haben, wie man denn eine Risikoanalysestudie für den Alzheimer, die epidemiologisch bedingt ist, am besten aufbaut. Das Alter geht in jede Vorhersage des Alzheimers mit dem Quadrat ein. Die Inzidenzkurve ist eine exponentielle Kurve. Das heißt, Alter ist der einzige wirkliche und bekannte Risikofaktor der Alzheimer-Demenz. Verschiedene Jahrgänge haben aber auch ganz andere psychosoziale Backgrounds, ganz eine andere Bildung. In unserer Studie waren dann viele Menschen noch mit 6-wöchiger Volksschule als Schulbildung und nicht mehr Jahren. Und daher hat der Professor Bauer eben gemeint, wichtig in so einer Studie, wenn man wirklich was über die Risikofaktoren herausfinden will, dann muss man die Varianz des Alters, die ein so großer Einflussfaktor ist, versuchen auf null zu setzen, also möglichst zu minimieren, damit das Alter keine Rolle mehr spielt, dann kommen die anderen Risikofaktoren deutlicher heraus. Und mit diesem Rat und mit vielen Sitzungen mit der Statistik begleitet sind wir dann auch in die Ethikkommission gegangen und ist dann die Studie entstanden. Es war nicht nur eine epidemiologische Studie, weil in großen epidemiologischen Studien in der Regel Psychologie- oder Medizinstudenten irgendwelche Bögen ausfüllen, sondern es war eigentlich das Konzept einer Memory-Klinik, einer Memory-Ambulanz auf eine Population anzuwenden. Alle Probanden haben die gleiche Prozedur durchgemacht und sie sind alle von Fachärzten für Neurologie, Psychiatrie, interne Medizin, von klinischen Psychologen angeschaut worden. MRT ist im Donauspital gemacht worden. Probanden mussten dafür 2 Tage ins Donauspital gehen und die Teilnehmer der Studie, die haben wir von der Wähler-Evidenz bekommen, leider ohne Telefonnummer, wir mussten sie brieflich einladen, hat die Ethikkommission gewollt. Das waren die genau 75-jährigen Einwohner des 21. und 22. Wiener Gemeindebezirks und später ist die Studie dann eben Vienna Transdanube Aging genannt worden und hat nicht mehr Alzheimer-Spende geheißen. Sie sehen hier im Mai, also wie die ersten Testungen begonnen haben im Jahr 2000, da hat gerade der Klima in den Regierungsverhandlungen den Kürzeren gezogen. Das ist die erste schwarz-blaue Regierung gegründet worden. In Deutschland hat die Angela Merkel den Bundeskanzler-Thron bestiegen. Da haben dann Sitzungen stattgefunden. Ich erzähle hier nicht alle, die hier zu sehen sind. Vielleicht wichtiges Berater war der Professor Danielczyk, weil der Professor Danielczyk hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Arbeitsgruppe Alzheimer-Demenzforschung und deswegen ist der Rechtsanwalt aus Liechtenstein, der ja auch eine große Schenkung an die Albertina getan hat, auch auf die Idee gekommen, dass der Professor Tragl angesprochen wird, weil nur in seinem Institut irgendetwas mit dem Namen Alzheimer vorkommt. So ist also das Geld Richtung Professor Tragl oder Boltzmann oder Richtung mir dann geflossen. Es sind hier eine Menge Primarärzte, der Professor Rubi ist drauf zu sehen, Professor Jelling aus Deutschland, der Professor in der Mitte, der Professor Riederer, der auch als ein wichtiger medizinischer und chemischer Berater der Studie war. Das Ganze hat im Donauspital stattgefunden und die Probanden kamen eben aus dem 21. und 22. Bezirk jenseits der Donau. Sie sehen hier zum Beispiel alle im Juni 1925 geborenen Mitarbeiter, Probanden, die auch bereit waren, dass ihr Foto veröffentlicht wird. Bei jedem Foto wurde gefragt, ob das auch öffentlich in Vorträgen gezeigt werden kann. Das sind hier 24 Probanden. Von diesen Probanden waren 8 zum Zeitpunkt des Fotos auch depressiv. Und dann sind eben bei den Probanden in circa 9 Stunden pro Proband unheimlich viele Daten erhoben worden, nicht nur zur Bildung, zur Beschäftigung, zu den sportlichen Hobbys und so weiter, zum Einkommen, aber auch eine komplette medizinische Anamnese. Es ist umfassend Blut abgenommen worden. In der ersten Ethikkommission-Antwort hat es geheißen, wir machen keine Demenzstudie, das ist eine Anämiestudie, wir wollen so viel Blut abnehmen, das hat also dann ein bisschen weniger werden müssen, aber wir haben komplette verschiedene Hormonachsen, Schilddrüse natürlich, Cortisolachse, Geschlechtshormonachse und so weiter untersucht, auch das Dehydroepiandrosteron zum Beispiel, wo überhaupt nichts herausgekommen ist. Es sind die Gene bestimmt worden, auch die mitochondriale DNA ist bestimmt worden. Es ist ausführlich stundenlang getestet worden mit allen möglichen internationalen Testbatterien. Psychiater haben psychiatrische Skalen vorgelegt. Der Neurologe hat eine Unified Parkinson's Disease Rating Skala vorgelegt und es ist in jedem Patienten auch eine kraniale Magnetresonanzuntersuchung gelaufen. Sie sehen hier den Zeitverlauf. Von Mai 2000 bis November 2002 die Baseline-Untersuchung und dann nach 30 Monaten das erste Follow-up, wieder in so einer Reihenfolge, dass möglichst genau nach 30 Monaten wieder der nächste Patient untersucht wurde. Und die letzten Patienten sind dann im März 2000 11 angeschaut worden. Sie sehen, dass es uns auch gut gelungen ist, die Standardabweichung in Tagen des Lebensalters bei diesen Folgeuntersuchungen sehr gut einzuhalten. Am Beginn hatten wir von der Wählerevidenz 1920 Namen und Adressen. Es ist uns gelungen, 1505 zu kontaktieren. Es haben auch Leute nicht teilnehmen wollen, aber die Population at Baseline war 606 Personen. Von denen waren einige schon im Gedächtnis unterdurchschnittlich. Das heißt, die Kohorte von Leuten einer Region, genau eines Alters, Jahrgangs, die nicht dement waren und wo wir jetzt geschaut haben im Verlauf, ob eine Demenz sich entwickelt, das waren 585 Personen. Ich bringe Ihnen jetzt einige Ergebnisse aus der Studie. Sie sehen hier nach der ersten Follow-up-Untersuchung, nach 30 Monaten, hatten wir immerhin schon 72 mögliche Alzheimer-Fälle und 18 sichere Alzheimer-Fälle. Das heißt, wir konnten schon beginnen, einmal Risikofaktoren zu berechnen. Und Sie sehen hier einige Risikofaktoren, die auch in der Literatur oder in Zeitungen immer wieder vorkommen, dass zum Beispiel Frauen leichter Alzheimer krank werden. Sie werden auch älter und haben damit eine höhere Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Wir haben diesen Einfluss des Genders überhaupt nicht gesehen. Auch die Family History of Dementia ist nicht, auch vaskuläre Faktoren, Diabetes mellitus, Statintherapie, arterielle Hypertension hat keine Rolle gespielt. Die Anamnese des Rauchens ist nicht signifikant geworden. Es waren eher die leichten Raucher, die leichter nicht dement geworden sind, während die Nichtraucher leichter die Demenz bekommen haben. Die Benzodiazepine hat man den Eindruck gehabt, sie schützen vor dem Alzheimer, es war nicht signifikant. Auch die Anamnese der Schädel-Hirn-Trauma, das ist nicht signifikant geworden, obwohl in der Population nicht sehr viele Patienten mit Schädel-Hirn-Traumas vorhanden waren. Und jetzt sehen Sie in der univariaten Analyse einiges, was signifikant war. Sie sehen die Anamnese von depressiven Episoden, nicht zum Untersuchungszeitpunkt, sondern in der Anamnese, in der Lebensgeschichte der entsprechenden Probanden, war ein wesentlicher Risikofaktor für den Alzheimer. Der Blutspiegel der Folsäure, also ein Vitamin, die Bildung, die Jahre antidepressiver Therapie und nonsteroidale Antiphlogistika waren da noch signifikant. Und das Apolipoprotein-E-Allel, das ist so ein sicherer, bekannter Risikofaktor, dass es für unsere Glaubwürdigkeit ein großes Problem gewesen wäre, wenn das nicht signifikant geworden wäre. In der multivariaten Analyse weiter die Anamnese depressiver Erkrankungen, der Folsäurespiegel, das ApoE-Gel und auch ein bisschen die Bildung, das heißt Leute mit besserer Bildung erkranken später an der Demenz. Hat sich dann herausgestellt, in der 8 Jahre Nachuntersuchung hat die Bildung überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Das heißt, das sind alle Leute, die da geschützt waren, dann trotzdem dement oder eben nicht dement geworden. Dass der niedere Folatspiegel ein Risikofaktor des Alzheimers ist, haben schon eine Menge Untersuchungen gezeigt. Das führt aber zu keinerlei Reaktionen in den Vorgaben, wie alte Leute behandelt werden sollten. Wir sehen in Österreich, dass mehr als 20% der Menschen weniger als 6,5 Nanogramm pro Milliliter Folsäure im Blut haben, werden in vielen Blutbefunden als normal ausgewiesen. Weil wenn 20% der Bevölkerung einen so niederen Wert haben, die mit niederen Spiegeln wären normal. Also ich gebe in der Ordination prinzipiell jedem Patienten mit einem Folsäurespiegel unter 6,5 Folsäure, auch in meiner Familie, weil die Datenlage ist eigentlich recht stark, dass die Folsäure da eine Rolle spielt. Wozu braucht man die Folsäure? Etwa 100 DNA-Polymerasen in unserem Gehirn sind dafür zuständig, Erbschäden zu reparieren, und alle Enzyme im Körper und im Gehirn, die DNA-Polymerasen sind, haben als Kofaktor Folsäure. Und unsere Gehirnzellen bilden sich nicht oft neu, sondern nur sehr selten neu, leben also lang. Dort gibt es viele DNA-Brüche und die müssen repariert werden. Und das geschieht nur unter dem Einfluss von genug Folsäure. Das ist meine, ohne Physiologe zu sein, Erklärung dafür. Kleiner Ausflug in die Anamnese, geht sich aus. Vasco da Gama umsegelt das Kap der Guten Hoffnung und entdeckt einen neuen Seeweg nach Indien. 160 Matrosen an Bord, 100 sind an Skorbut gestorben. Etwa 100 Jahre später ein englischer Admiral fährt den gleichen Weg, hat nur 25 Überlebende und plant für seine nächste Expedition einen nicht randomisierten Doppelblindversuch. Auf einem Schiff bekommen die Leute Sauerkraut, das hat schon damals geheißen, das schützt vor Skorbut, und das andere Schiff hat kein Sauerkraut an Bord gehabt. Sie sehen, dass in einem Schiff niemand an Skorbut gestorben ist, im anderen sind 40% der Mannschaft an Skorbut gestorben. Und das ist 1601 in der Königlichen Akademie der Wissenschaften in London publiziert worden. Wie lange hat es, glauben Sie, gedauert, bis die britische Kriegsmarine diese Skorbut-Prophylaxe eingeführt hat? Das hat lange gedauert, fast 200 Jahre später ist es dann dazu gekommen, dass Vitamin C auch als Ursache des Skorbuts erkannt wurde. Ähnlich ist es mit der Folsäure. Die Pharmaindustrie reißt sich nicht um die Folsäure, weil ein Vitamin ist nicht patentierbar. Auch das Vitamin C ist nicht patentierbar, damit ist nichts zu verdienen. Als Psychiater habe ich ja die leidvolle Erfahrung, dass das bestwirksame Medikament Lithium von fast niemandem verschrieben wird, auch nicht beworben wird von der Pharmaindustrie, weil es ja als Element ebenfalls nicht patentierbar ist. Andere Ergebnisse sehen Sie hier. In der epidemiologischen Forschung heißt es immer, Depressionen werden mit zunehmendem Lebensalter seltener, weil in den epidemiologischen Skalen alle Leute, die irgendeine Krankheit haben, als organische Depression und nicht mehr als Depression bezeichnet werden von den Studentenuntersuchern. Sie sehen hier mit 75 Jahren noch 78% unserer Population ohne irgendein Symptom der Depression, bei den 82,5-Jährigen nur mehr etwa 45% ganz ohne irgendein Symptom der Depression. Wir haben auch die Entstehung der Altersdepression untersucht. Die Kollegin Mosserhepp von der psychiatrischen Klinik, von der ich ja herkomme, hat das untersucht. Es war sehr interessant, dass eigene Krankheiten der Probanden, aber auch Todesfälle in der Familie des Partners oder von Geschwistern wenig Rolle gespielt haben für die Entstehung der Depressionen, aber alles, was irgendwie Sorgen macht, Dinge, die zusammenhängen mit den eigenen Kindern und mit den Enkelkindern, das waren die wichtigsten Faktoren in der Entstehung der Depressionen. Ist auch publiziert. Ein anderes Ergebnis, Sie sehen hier Amnestic MCI, das heißt AMCI. Das ist die Diagnose, die gestellt werden muss, um die neuen aus Amerika kommenden Medikamente für den Alzheimer einzusetzen, über die es immer wieder in den Zeitungen berichtet wird. Sie sehen, wie schwierig solche Studien durchzuführen sind, weil Sie doch sehen, dass von der Amnestic MCI eigentlich nur 50% wirklich im Laufe von 2,5 Jahren eine Alzheimer-Demenz unbehandelt dann erleiden, während andere Verläufe auch möglich sind. Ich denke mir, dass die Studien, wenn sie eine Wirksamkeit nachweisen, daher eine wahre Wirksamkeit finden, wenn da so viel Rauschen ist und viele dieser Patienten gar nicht wirklich an Alzheimer erkrankt sind. Nach 60 Monaten, nach 5 Jahren, haben wir wieder die Risikofaktoren ausgerechnet und publiziert. Wiederum die Anamnese depressiver Erkrankungen, der niedere Folsäurespiegel und das Apolipoprotein E-Allel. Alle anderen Faktoren, die Sie hier gesehen haben, waren nicht mehr signifikant. Wir sind aber dann mit einem Problem konfrontiert worden, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. In dem Moment, wo man noch 30 Monaten eine Diagnose macht und die gleichen Leute wieder anschaut, ist es möglich, dass Leute, die wir als Alzheimer diagnostiziert haben, dann plötzlich quietschlebendig hereinkommen und keinen Alzheimer haben. Und genau das ist passiert. Ich zeige Ihnen hier die Magnetresonanzbilder so einer Patientin. Sie sehen rechts oben in der Baseline eine schon recht deutliche Atrophie im Bereich des Mediotemporallappens. Das Ammonshorn ist schon verkleinert. Das Unterhorn des Seitenventrikels etwas erweitert. Sie sehen im Laufe von 90 Monaten, wie sehr diese Veränderungen zugenommen haben, rechts unten. Dieses Bild rechts unten ist dank an Dozent Krampler Das Bild, das Sie auf der linken Seite sehen, eine deutliche Rarifizierung, eine starke Atrophie des Gehirns. Jeder Befunder denkt sich, das ist ein Alzheimer. Was hat die Patientin klinisch gehabt? Sie sehen at baseline ein Mini-Mental State 29, ein überdurchschnittliches Gedächtnis. Das ist dann bei der Vita 30 normal gewesen. Bei der Vita 60 eine deutliche Verschlechterung des Gedächtnisses, mehr als 1,5 Standardabweichungen unter dem Mittelwert und eine weitere Zunahme der mediotemporalen Atrophie. Daher war die possible Alzheimer Disease zu diagnostizieren. Und bei der Vita 90 hat die Patientin wieder einen Mini-Mental State 29 gehabt. Die MRD-Atrophie hat weiter zugenommen. Die Patientin konnte aber nicht mehr als Demenz diagnostiziert werden. Das ist nicht der einzige Fall. Das waren circa jeder vierte possible AD-Fall ist im Verlauf dann nicht mehr Alzheimer krank gewesen. Und jetzt kommen wir zum Schluss der Untersuchung. Nach dem dritten Follow-up waren es insgesamt 115 Alzheimer-Patienten, auf die gerechnet werden konnte. Und Sie sehen hier eine Publikation aus dem JACS, das ist das Top-Journal der Geriatrie, Journal American Geriatric Society. Sie sehen wieder auch in der multivariaten Analyse die Signifikanz des ApoEs. In dieser Publikation haben wir uns damit beschäftigt, ob es irgendwelche Blutbefunde gibt, Dehydroepiandrosteron oder Vitamin B12 oder andere Vitamine, ob es irgendwelche Blutbefunde gibt, die eine Alzheimer-Entstehung in der Zukunft voraussagen können. Es gab neben dem niederen Folsäurespiegel tatsächlich einen Blutbefund und das war der Cortisolspiegel at baseline um 8 Uhr in der Früh nüchtern abgenommen. Der hat tatsächlich, so als ob Patienten, die später einen Alzheimer entwickeln, irgendwie mehr unter Stress stehen oder mehr Cortisol haben. Das verschwimmt natürlich sehr auch mit der Depressionsdiagnostik, weil ja bei depressiven Patienten auch bekannt ist, dass der Cortisolspiegel höher sein kann. Trotzdem ein, glaube ich, ganz interessantes Ergebnis aus der Studie. Das Resümee nach 9 Jahren, Apolipoprotein E, Gott sei Dank auch bei uns signifikant, niederes Folat im Blut, eine positive Anamnese der Depression, aber eine Menge enttäuschende Resultate betreffend psychosozialer Riskfaktoren, Diäten. Wir haben das alles sehr, sehr genau gemessen und das ist wenig für das Risikoprofil des Alzheimers herausgekommen. Und dass die frühe Diagnose des Alzheimers in 30% der Fälle nicht robust ist, was sehr bedeutsam ist für die Studien, die jetzt mit solchen Patienten mit vielen Nebenwirkungen und um teures Geld dann gemacht werden sollen. Ich danke dem Professor Tragl für die Möglichkeit, so eine tolle Studie zu machen und danke auch euren nationalen und internationalen Kooperationspartnern. 2012 hat der Wissenschaftsrat die Vita-Studie als einzige Studie sogar namentlich erwähnt und festgestellt, dass unbedingt eine weitere Finanzierung und Verlängerung der Studie notwendig wäre. Das ist auch als Punkt 2 in den Empfehlungen ausgedrückt worden. Das Boltzmann-Institut ist leider trotzdem geschlossen worden. Der Professor Tragl war schon zu krank, um sich da wirklich dagegen zu wehren. Trotzdem muss ich sagen, in den letzten 24 Jahren immerhin 76 Publikationen in peer-reviewten Journalen. Besonders freut mich, dass das auch weitergeht, weil die Daten sind öffentlich zugänglich, auch die genetischen Daten. Und im Jahr 2021 und 2022 sind mit Studiendaten von anderen Studien und den 115 Patienten aus der Vita-Studie immerhin 2 Arbeiten in Nature erschienen, die Altersrisikofaktoren auf genetischer Basis, so 6 weitere Risikofaktoren des Alters Alzheimers neben dem Apolipoprotein E sind da jetzt beschrieben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus